Armut, Flüchtlingskrise, Hungersnot, Naturkatastrophen, Sklaverei, Zwangsprostitution. Was kann ich schon ändern? Kriege, Klimawandel, Rassismus. Was kann ich schon ändern? Lästern zwischen Arbeitskollegen, Streit zwischen Nachbarn, Scheidungskrieg bei den besten Freunden, Erbstreit in der Familie. Was kann ich schon ändern? Benachteiligung in der Schule, Ungerechtigkeit, Ignoranz und wieder die Frage, was kann ich schon ändern? Wie schnell sagen wir, die Mächtigen sitzen an den Schalthebeln der Macht, sie bestimmen den Lauf der Geschichte und auf mein Handeln kommt es doch eh nicht drauf an. Ja, es gibt himmelschreiendes Unrecht, aber es wird es immer geben und das müssen wir einfach akzeptieren und damit weiterleben, denn wir können nichts dagegen tun. Doch die Frage ist, ist dieser Gedanke tatsächlich wahr oder ist diese Denkweise nicht vielmehr die Ursache dafür, dass sich nichts verändert? Lange Zeit galt es als unmöglich, dass ein Mensch die Meile, also 1609 Meter, in weniger als 4 Minuten joggt. 1954 gelang es dem Engländer Roger Bannister in einer Zeit von 3 Minuten 59 Sekunden. Im selben Jahr noch schafften es 37 weitere Läufer. Heute ist der Weltrekord bei 3 Minuten 43. Mitte des letzten Jahrhunderts kam ein Student namens George Danzig zu spät zum Matheunterricht. Er sah, wie zwei Aufgaben an der Tafel standen und er nahm an, das wäre die Hausaufgabe. Er löste beide Aufgaben erfolgreich, auch wenn sie ihm sehr schwer vorkamen. Sein Gefühl täuschte ihn nicht, denn die zwei Rechnungen an der Tafel waren zwei Vermutungen, zwei Thesen, die in der Statistik aufgestellt wurden, wo noch kein Mathematiker belegen konnte. Aber er hatte diesen Teil nicht mitbekommen und dachte, das ist die Hausaufgabe und hat es einfach mal gemacht. Bill Wilson lebt in New York im Ghetto und arbeitet dort mit 20.000 Kindern, die sie wöchentlich erreichen. Und er berichtet in seinem Buch Verlorene Kinder, wie es möglich ist, dass einzelne Menschen einen Unterschied machen. Eine unserer Sonntagsschulen findet in Harlem statt, dem bekannten Ghetto aus New York. Und dort gibt es einen kleinen Jungen, der jeden Tag mit einem kleinen zerbrochenen Spiegel nach draußen ging und versuchte, ein paar Sonnenstrahlen in die Wohnung des Mietshauses zu lenken. Der Polizist beobachtete ihn schon seit Tagen. Und nun entschloss er sich, mal auf den Jungen zuzugehen und zu fragen, was er denn machte und sprach ihn einfach an. Ja, willst du die Leute da oben ärgern oder was machst du da? Und der Junge sagte, nein, ich will die nicht ärgern, ich wohne da oben. Der Polizist, ja, aber warum reflektierst du dann das Licht da nach oben? Und er sagte, wissen Sie, da oben ist mein kleiner Bruder. Mein kleiner Bruder ist 6 Jahre alt und er kann nicht laufen. Meine Mutter hat nicht genügend Geld, um ihm einen Rollstuhl zu kaufen. Und wenn wir ihn einfach nach unten tragen, dann wird er von den anderen Kindern mit Steinen beworfen. Deshalb komme ich hier runter, um zu versuchen, mit dem Spiegel etwas Licht nach oben zu lenken, denn es ist das einzige Licht, was mein Bruder zu sehen bekommt. Natürlich, er konnte nicht darüber bestimmen, ob und wann die Sonne scheint. Aber er konnte die vorhandenen Sonnenstrahlen umleiten, damit sein Bruder mehr Licht zu sehen bekommt. Ein zweites Beispiel, ich hätte es euch gerne per Video gezeigt. Es ist aus diesem Film Die Blechtrommel. Doch die Lizenzen, die wir haben, reichen leider nicht dazu aus, diesen Film zu zeigen. So erkläre ich euch kurz die Hintergrundgeschichte. Danzig, 1924. Die Familie Mazerat bekommt ein Kind. Der kleine Oscar. Ein frühreifes, hellhöriges Bürschchen, der es liebt, Dinge zu hinterfragen. An seinem dritten Geburtstag bekommt er eine Blechtrommel. Und Oscar entschließt sich, das Leben als Dreijähriger ist cool, ich will einfach nicht mehr weiter wachsen. Ich will einfach in diesem Körper bleiben. Und so geschieht es dann auch in diesem Film. Ja, geistig entwickelt er sich weiter, aber sein Körper bleibt der eines Dreijährigen. Deutlich wird eine Distanz, die er zwischen seiner Welt und der Welt der Erwachsenen, die er oft als geheuchelt und verlogen wahrnimmt, wird immer deutlicher. Und im Film kommt es zu folgender Szene. Es ist eine Zeremonie der Nazis, die einen Gast willkommen heißen wollen. Dafür gibt es eine Riesenzeremonie mit Blas- und Schlaginstrumente, musikalisch untermauert. Und hier kommt Oscar ins Spiel. Oscar schleicht sich dort hinein, setzt sich mit seiner Blechtrommel unter die Bühne und er fängt an, Schritt für Schritt den Takt durcheinander zu bringen. Das Ergebnis ist, aus diesem militanten Song wird es zu einem Hochzeitswalzer. richtig amüsante Szene, was zeigt, was eine einzige Person verändern kann, den Takt dieses Stücks. Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, dass eine einzelne Person etwas verändern und bewirken kann. Schauen wir in die Bibel. 4. Mose, Vers, die Kapitel 16 und 17. Die Kinder Israels, sie fangen wieder einmal an zu meckern. Ja, wir können sogar sagen, das ist schon zu ihrem Lebensstil geworden. Das hat sich eingebürgert. Was auch immer Gott tat, dem Volk passte es nicht. Sie mochten das Wasser nicht, das Essen war auch nicht recht und die Führung, die Leitung, die erst recht nicht. Wieder einmal meckerte das Volk mit Mose und mit Aaron. Mehr noch, sie planten Rebellion, sie planten einen Umsturz einzuleiten. Mose und Aaron, sie versuchten das Volk geistlicher zu machen, näher an Gott ranzubringen, aber das Volk wollte nicht, sie wollten sich nicht verändern. Mose und Aaron, sie versuchten das Volk hineinzunehmen in wirklichen Gottesdienst, Gott nachzufolgen, aber das Volk wollte einfach nicht. Im Gegenteil, ihre Rebellion nahm zu. Schlussendlich war es soweit. Sie sagten, jetzt ist genug. Jetzt werden wir etwas bewegen. Und die Situation eskalierte. Das Volk macht sich bereit, einen Umsturz einzulenken. Stell dir mal vor, Mose und Aaron, die versuchen, das Volk näher zu Gott zu führen, wie das Volk ja einst gesagt hatte, dass sie das wollen. Und ein paar Millionen sagen, nö, nicht mit uns. Keineswegs, das wollen wir nicht. Wir haben andere Pläne. Wir haben bessere Pläne. Ich weiß nicht, die Ausgangslage für Mose und Aaron ist nicht sonderlich gut, oder? Aber in diesem Moment greift Gott ein. Meiner Einschätzung nach sagt Gott hier, in Ordnung, euch passt die Führung nicht. Alles, was ich euch gebe, sagt ihr, ist nichts. Kein Problem, ihr lebt halt nicht mehr lange. Irgendwie komisch, lange Zeit erträgt es Gott und auf einmal sagt er, okay, jetzt ist halt genug. Und stellen wir uns das mal vor, Mose, Aaron und die paar Millionen Menschen. Und es ist schwer erklärbar, was als nächstes passiert, aber was anfängt ist, die Leute fangen an, reihenweise tot umzufallen. Reihenweise. Menschen fielen einfach tot um. Und wir reden von 14.700 Menschen. 14.700 Menschen, die nicht mal umfallen, um Schlaf zu machen, sondern die nie wieder aufstehen. Führen wir uns nochmal die Ausgangslage vor Augen. Das Volk meckert. Ihnen passt irgendwas nicht. Ihnen passt Gott nicht und die eingesetzten Leiter. Sie mochten es nicht. Und nun, sie meckern und reihenweise fallen die Menschen um. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht bist du in diesem Moment dankbar, dass Gott schlechtes Reden nicht heute genauso behandelt wie damals. In diesem Moment aber passiert eine interessante Wende. Mose wendet sich zu Aaron und schreit, Aaron, tu irgendetwas. Egal was, tu was, wir können es nicht zulassen. Und sie waren zuvor noch nie in einer vergleichbaren Situation gewesen, aber sie waren sich einig, irgendetwas musste passieren. Wir müssen uns vor Augen führen, Mose und Aaron, die sehen es mit den eigenen Augen. Die sind nah dran und da sterben nicht nur irgendwelche Leute, sondern es sind Freunde und Bekannte von ihnen. Und jetzt ruft Mose Aaron zu, tu irgendetwas. Er ruft weiter, lauf zum Altar, mach was. Es ist dringend, Handeln ist angesagt, wir können nicht länger zuschauen. Und Aaron, vielleicht sogar schon 100 Jahre alt, fängt an zum Altar zu laufen, nimmt ein Räuchergefäß, nimmt Kohlen vom Altar und läuft zurück zur Menge. Er gehorchte einfach Moses Befehl. Und wir lesen in 4. Mose 17, Vers 13, was dann passierte. Die Bibel sagt, und er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt. Es war eine einzige Person, die ausgerüstet mit Kohlen vom Altar Gottes zwischen den Toten und den Lebenden gestanden hat. Es war eine Person, die den Unterschied gemacht hat. Eine Person, die der Plage ein Ende setzte. Er stand zwischen den Lebenden und Toten. Dort, wo er stand, hörte das Sterben aus. Das allein machte den Unterschied. Und ja, ich glaube, ein einziger Mensch kann einen Unterschied machen. Und was musste er dafür tun? Zum Altar kommen, Feuer holen und zurück unter das Volk gehen. Bill Wilson erzählt von einer weiteren Geschichte. Zu einer Familie auf ihrer Besuchsroute gehörten ein 7-jähriges Mädchen und ihr jüngerer Bruder, der 5 oder 6 Jahre alt war. Die Kinder waren zwar nicht geistig behindert, aber doch etwas langsamer. Es waren brave Kids, die wöchentlich zur Sonntagsschule kamen. Aber eine Woche waren sie auf einmal nicht da. Und weil sie an den Samstag fehlten, entschieden sich die Mitarbeiter am nächsten Tag hinzugehen, zu klingeln, zu fragen, wie es den Kindern geht, sie zu besuchen. Sie wollten nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Aber obwohl sie an der Tür klopften, öffnete keiner. Das war ungewöhnlich, denn die Mutter war eigentlich die ganze Zeit zu Hause, weil es den Kindern ja nicht so gut ging. Aber sie klopften weiter, sie fragten die Nachbarn, ob die irgendwas mitbekommen haben. Aber irgendwie bekamen sie keine Antwort. Als sie wieder mal nach oben gingen, um zu gucken, um zu klopfen, nahmen sie auf einmal einen komischen Geruch wahr. Sie riefen bei der Polizei an, die schickten ein Team vorbei. Das Ergebnis der Geschichte ist, die Beamten brechen das Haus auf. Und sie entdecken, wie die Mutter bereits seit einer Woche tot ist, wie ihr die Kehle aufgeschnitten wurde. Die Mitarbeiterinnen, die dabei waren, sind einfach zu den Kindern gegangen und haben sie in den Arm genommen. Die Kinder waren dort eine Woche, ohne dass jemand auf sie aufpassen konnte. Die Kinder hatten bereits alles Essbare gegessen. Sie saßen vor dem Fernseher und die Siebenjährige hatte die Cornflakes-Packung in der Hand und zerriss die Schachtel, um wenigstens das zu essen. 2 Wochen später ruft der Polizeibeamte bei dem Team vom Metro Ministries an und erzählt, sie haben keine Hinweise auf den Täter. Aber das ist ehrlicherweise gar nicht der Grund, warum er anruft. Er sagt, er hat in seinen 18 Jahren Dienst, die er in der Verbrechensaufklärung macht, noch nie erlebt, was er an diesem Tag erlebt hat. Wie diese 2 Mitarbeiterinnen einfach über die Leiche drüber gestiegen sind, hin zu den Kindern gegangen sind, sie in den Arm genommen haben und sich um sie gekümmert haben. Und er sagte, ich habe eure Busse, die hier durch die Stadt fahren, schon so oft gesehen. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was ihr wirklich macht. Aber ich bitte euch im Namen der Polizei, macht es weiter, denn ihr bewirkt eine Veränderung in dem Leben Einzelner. Was für eine Kraft in dieser Geschichte. Was für eine Kraft darin liegt, wenn Menschen sich um andere Menschen kümmern. Ich denke an eine Person, die vor vielen 100 Jahren gelebt hat. Wenn ich über die Frage nachdenke, ob eine Person was bewirken kann. Eine Person, die von ihrem Papa besonders geliebt und bevorzugt wurde. Einfach, weil es das erste Kind seiner geliebten Frau war. Aber die Brüder dieser Person, die 10 Stiefbrüder, die hassten ihn umso mehr. Die extra Behandlung des Vaters gefiel ihnen überhaupt nicht. Dazu noch die großspurigen Träume von ihm. Josef, so heißt unsere Person. Sie hatten genug von ihm. Josef träumte sogar davon, dass die Brüder und sogar seine Eltern sich vor ihm verbeugen würden. Eines Tages, Josef bekam den Auftrag von seinem Vater, seine Brüder zu besuchen, die gerade auf die Schafe aufpassen. Er ging los mit großem Elan, mit Freude, mit Träumen von dem Weg nach ganz oben. Aber die Brüder freuten sich nicht, ihn zu sehen. Im Gegenteil, sie wollten diese ungerechte Bevorzugung endlich ein Ende setzen. Und der Plan war, wir bringen Josef einfach um. Durchgeführt haben sie eine abgeschwächte Variante, Josef wurde in die Sklaverei verkauft. Den Vater ließen sie glauben, dass Josef von einem Tier getötet wurde. Plötzlich war Josef in der Sklaverei. In Ägypten weiterverkauft kam er in das Haus von dem Chef der Leibwache des Pharaos. Gott schenkte Josef Gelingen. Josefs Ansehen wuchs. Josef bekam mehr Verantwortung. Er wurde gut behandelt. Und dann kommt es zu einer Szene. Die Hausherrin fängt an, sich an ihn zu vergehen und verleumdet ihn, weil Josef sie von der Bettkante stieß. Weil er gesagt hat, hey, das ist nicht recht, wenn ich mit dir ins Bett gehe, wo ich doch das Eigentum deines Mannes bin. Die Frau ließ sich das nicht bieten. Ergebnis, Josef sitzt im Gefängnis. Und nicht nur ein paar Tage, wir reden von mehreren Jahren. Und ich kann mir vorstellen, wie er da sitzt mit dem Traum nach ganz oben, der immer mehr verblasst. Vielleicht fragt er sich ernüchtert, wie bin ich auf die Idee gekommen, dass eine Person einen Unterschied machen kann? Und wie bin ich auf die Idee gekommen, dass ich diese eine Person sein könnte? Die Lage war aussichtslos. Obwohl er nichts Falsches getan hat, war er gefangen und keine Chance, seinen Ruf wiederherzustellen. Aber was mich fasziniert an dieser Geschichte ist, ich entdecke nirgends auch nur einen Akzent von Verbitterung. Im Knast erlebt Josef wieder, dass Gott ihm Gelingen schenkt. Aber frei wurde er deswegen trotzdem nicht. Eines Tages, 2 Mitgefangene hatten jeweils einen Traum Und Josef deutete die Träume. Und er sagte zu dem einen, du wirst wieder Gunst beim Pharao bekommen und wieder freigelassen werden und in deinen alten Job wieder eingesetzt werden. Denk an mich und leg ein gutes Wort ein für mich. Ich weiß nicht, ob der Mann gerade an Stilldemenz litt oder wie auch immer, auf jeden Fall hat er sein Versprechen schnell wieder vergessen. Der Mundschenk kam zwar raus, aber erinnerte sich nicht mehr an Josef. Es dauerte 2 weitere Jahre. Jetzt hatte der Pharao Träume von Gott geschenkt bekommen. Und er hatte niemanden, der ihn erklären konnte, was diese bedeuten. Jetzt erinnerte sich der Mundschenk an Josef. Josef bekommt durch Gottes Gnade die Auslegung des Träumes. Und er spricht davon, dass erst 7 gute, fruchtbare Jahre kommen werden und danach 7 Jahre der Hungersnot. Er gab Tipps, wie das Volk diese Zeit überstehen konnte. Ergebnis ist, von einem Tag zum anderen wird er befördert vom Knast zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. In den kommenden Jahren sorgte Josef dafür, dass Vorräte angelegt wurden, damit dann die 7 Jahre danach sowohl die Ägypter als auch andere Völker überleben konnten. So nebenbei erwähnt, die Stiefbrüder mussten auch vor ihm antanzen, ihn anflehen, dass sie ihm Essen geben würde. Sie verneigten sich vor ihm, wie er einst geträumt hatte. Es fand Versöhnung statt. Aber die eigentliche Frage, auf die ich zurückkommen möchte, ist, glaubt ihr nun auch, dass ein Einzelner einen Unterschied machen kann? Dass es Josef gelungen ist, dass ganze Völker überleben konnte, weil er von Gott Gnade geschenkt bekommen hat, den Traum zu deuten und die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ein Einzelner kann einen Unterschied machen. Und ich möchte euch nochmal eine Geschichte aus der aktuellen Zeit erzählen, die das veranschaulicht. Wieder ist sie von Bill Wilson. Er schreibt, vor mehreren Jahren befand ich mich in Dallas, um dort zu einer Gemeinde zu sprechen. Der Pastor holte mich vom Flughafen ab und teilte mir mit, dass ein Notfall eingetreten ist, warum er noch, bevor er mich ins Hotel bringen konnte, zu einer Familie fahren musste, um sie zu besuchen. Ein junges Ehepaar aus der Gemeinde hat plötzlich und unerwartet ihr einjähriges Kind verloren. Als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, stand Weihnachten direkt vor der Tür. Der Baum, die Geschenke, alles war schon da. Und Bill Wilson schreibt, er wird nie diesen Anblick dieser weinenden Menschen vergessen, die dort waren, um mit dieser Familie zu weinen. Der Pastor tat sein Bestes, um zu trösten, aber die Situation war einfach nur hart. Einige Jahre später, Bill Wilson besucht diese Gemeinde wieder und er fragt den Pastor, was ist aus diesem jungen Ehepaar geworden? Und wisst ihr, was die Antwort war? Nach der Beerdigung beschloss die Frau, ihren Kummer in Segen zu verwandeln. Jeden Tag liest sie die Todesanzeigen ihrer Stadt. Und wenn sie entdeckt, dass ein kleines Kind gestorben ist, dann fährt sie zu dieser betroffenen Familie hin, um sie zu trösten. Denn sie kann Worte sprechen, die kein anderer sprechen kann. Und sie kann Trost spenden, wo sie selbst Trost erlebt hat. Mehrere Menschen haben dadurch Gott kennengelernt. Sie erlebte Heilung, weil sie sich sagte, was in uns geschieht, ist wichtiger als das, was mit uns geschieht. Was in uns geschieht, ist wichtiger als das, was mit uns geschieht. Ja, sie hätte bitter werden können, sie hätte Gott den Rücken kehren können. Aber nein, sie sagte sich, ich werde diese Tragödie in einen Sieg verwandeln. Und wir könnten jetzt noch viele andere Menschen anschauen aus der Bibel. Ich denke an Noah, mit dem Gott neu anfing. Ich denke an Jishbael, der in einer Schlacht 800 Mann erschlagen hat. Ich denke an Abraham, der mit Gott darüber diskutierte, ob die Stadt verschont wird. Ich denke an Jonah, der ein ganzes Volk zur Umkehr brachte. Und ich denke an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir wiederhergestellt leben können in der Beziehung zu Gott. Ein Einzelner, der einen Unterschied macht. Es ist möglich. Der Punkt ist, die Veränderung fängt bei uns an. Und wenn wir davon träumen, die Welt zu verändern, dann werden wir vielleicht entdecken, dass es zu schwer ist, die Welt zu verändern. Vielleicht reduzieren wir unsere Träume und träumen dann davon, das Volk zu ändern und wir werden entdecken, dass auch das zu schwer ist. Dann konzentrieren wir uns vielleicht auf die Stadt und entdecken, wir können nicht die Stadt verändern. Dann ist das Ziel, die Familie zu verändern. Und auch dort merken wir, das ist eine schwere Aufgabe. Und vielleicht kommen wir dann zu dem Schluss, Veränderung muss bei mir anfangen. Und wenn die Veränderung bei mir anfängt, dann kann die Auswirkung auf die Familie weitergehen. Und wenn die Familie sich verändert, kann sich das auf die Stadt auswirken. Und wenn die Stadt sich verändert, kann sich das auf das Land auswirken. Und wenn sich das Land verändert, kann sich das auf die Welt auswirken. Aber Veränderung beginnt bei mir. Bei mir. Und ja, Veränderung beginnt bei dir. Wenn wir erleben wollen, dass Gott sich der Nation ganz neu zuwendet, dann reichen nicht Strategien für ganze Völker und Länder, sondern wir müssen selbst anfangen. Es fängt damit an, dass einzelne Personen ihre Prioritäten neu ordnen und sich in einzelne Menschen investieren, um in deren Leben einen Unterschied zu machen. Und das wird ansteckend werden. Das wird sich weitergeben. Ich denke an einen Jungen, der die Sonntagsschule in New York besuchte. Die Mutter ist drogenabhängig. Und es ist ein paar Wochen vor seinem 10. Geburtstag. Und er fragt die Mitarbeiter, hey, könnt ihr mir ein Fest machen zu meinem 10. Geburtstag? Ich habe noch nie Geburtstag gefeiert. Dieser Junge konnte von nichts anderes mehr träumen und reden. Eines Nachmittags, er ging wieder auf einen dieser Busfahrer zu von Metro Ministries. Und er sagte, guck mal, ich habe 84 Cent, die habe ich die letzten Wochen auf der Straße gesammelt. Reicht es aus, um mir eine Geburtstagsfeier zu machen? Und sie haben ein paar Törtchen gekauft, Saft, schmierten Brote. Sie hingen Luftschlangen an die Wand, sie sangen Happy Birthday. Und in der Zeit gab es Mitarbeiter, denen es echt nicht gut ging. Und die hätten so leicht sagen können, hey, wir haben genug andere Sachen zu tun. Wir haben genug eigene Probleme. Die hätten sagen können, hey, wenn wir es nicht richtig machen können, dann machen wir es lieber gar nicht. Aber an dem Tag erlebten sie, wie ein 10-Jähriger das erste Mal Geburtstag feierte und wie seine Augen und wie er bewegt war davon. Und das war für die Mitarbeiter das größte Geschenk. Ein Einzelner kann was verändern. Vielleicht fragst du dich, ja, was kann ich schon verändern? Ich glaube, jeder von uns hat eine Bühne, die er bespielen kann. Jeder von uns hat eine Bühne, die er bespielen kann. Vielleicht ist es keine Bühne wie diese hier. Aber jeder von uns hat Menschen um sich herum, auf die er Einfluss ausüben kann. Und es fängt bei sich selber an. Und die Frage ist, wofür nutzen wir diesen Einfluss? Wenn wir bereit sein, diesen Einfluss zu nutzen, um einen Unterschied zu machen, werden die Menschen an unserem Verhalten einen Unterschied erfahren können. Ich möchte euch einladen, nutzt die Bühne, die du hast. Nutzt die Verantwortung, sie zu bespielen. Niemand kann so gut du sein wie du. Niemand kann deine Bühne so gut bespielen wie du selbst. Du kannst den Unterschied machen. Fang an, egal wie klein der Anfang ist. Vielleicht ist der Anfang nur eine einzige Person. Aber das ist ein guter Anfang. Du kannst einen Unterschied machen. Und vielleicht ist der nächste Schritt für dich, wenn das nächste Mal jemand schlecht über einen anderen redet, der nicht da ist, zu sagen, hey, ich möchte dieses Gespräch nicht fortführen. Ich bin nicht die richtige Person dafür. Aber hey, ich habe die Nummer von dieser Person, über die du sprichst, gerade im Handy. Komm, wir rufen sie mal an und reden direkt mit ihr. Vielleicht können so Missverständnisse viel schneller geklärt werden. Was wäre, wenn deine Kinder dich beobachten könnten, wie du liebevoll mit Menschen umgehst, die am Rande der Gesellschaft stehen? Und sie wahrnehmen, hey, da ist jemand, der nicht auf die anderen herabschaut, sondern der bereit ist, ihnen Gutes zu tun und sich ihre Geschichte anzuhören. Wie wäre es, wenn im Himmel Personen sind, die sagen werden, hey, danke, wegen dir bin ich hier, weil du mir die Liebe Gottes gezeigt hast. Weil du mir vorgelebt hast, was es heißt, einen Unterschied zu machen. Du kannst etwas verändern. Nutze die Bühne, die du jetzt schon hast. Lass Licht hinein. Und vielleicht fängt es bei diesem Schritt an, Gott ganz neu die Erlaubnis zu geben, dein Herz mit seiner Liebe für die Menschen zu erfüllen. Ich erinnere mich, als ich Christ geworden bin, für mich war es echt eine Herausforderung, zu unterscheiden, ob ich ein Mädchen einfach nur toll finde oder ob ich sie liebe. Weil ich so viel Liebe von Gott erfahren hatte, dass es größer und stärker war, als ich zuvor gedacht habe, was Liebe ist. Ich möchte diese erste Liebe wieder haben. Ich glaube an den Gott, der so menschenverliebt ist, dass er seinen eigenen Sohn dafür abschlachten lassen hat. Wie kann mich andere Menschen kalt lassen? Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Und Vater, dir geht es nicht darum, irgendeinen Druck aufzubauen. Aber Jesus, du siehst auch, wo unsere Herzen kalt geworden sind. Und du lädst uns ganz neu ein, die erste Liebe zurück zu erobern und zu entdecken. Du lädst uns ein, ganz neu zu erfahren, was es heißt, Menschen zu lieben. Und Jesus, dein Wort ist voll von Beispielen, wie Menschen einen Unterschied gemacht haben. Und wir glauben, dass du, Geist Gottes, in uns lebst. Warum sollte es nicht möglich sein, heute noch einen Unterschied zu machen? Und wir sind nicht nur ein oder zwei, sondern wir sind viele. Und Jesus, wir wollen dir das Recht geben, wir wollen dich einladen, dass du uns weiterführst, dass du uns Türen öffnest, wo wir Menschen ganz neu mit deiner Liebe berühren können. Wo wir ganz neu unser Leben hinterfragen und uns die Frage stellen, wo wir uns in Menschen investieren sollen, die wir noch nicht auf dem Radar hatten, Herr. Dir sei alle Ehre dafür, Jesus. Amen.